Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen. 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Ich lese 1. Mose 11, 1 bis 9 und Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, auf Hebräisch Balal, aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Und dann ab Kapitel 12, Vers 1. Der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Herr, wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir danken dir, dass du derselbe damals warst, wie du heute bist. Wir danken dir, dass du damals in Macht gehandelt hast und dass du es heute tust. Und wir danken dir, dass du heute zu uns reden willst durch dein Wort. Segne du dein Wort an uns. Amen. Lieben, wir sind unterwegs in diesem Leben, nach Osten oder nach Westen, in die Stadt oder ins Weite, aber immer auf der Suche nach Leben, auf der Suche nach Erfüllung, auf der Suche nach Frieden, auf der Suche nach unserer Identität, auf der Suche nach Sicherheit, auf der Suche nach Anerkennung. Die Frage ist, auf welchen Wegen werden wir fündig? Die Akteure hier in diesen beiden Kapiteln, die sind unterwegs, und ich weiß nicht, ob euch das auffällt, in zwei unterschiedliche Richtungen. Von den einen heißt es, sie ziehen nach Osten, und das ist immer wieder so eine Bewegung in den ersten Kapiteln, in 1. Mose. Adam und Eva werden vertrieben aus Eden gen Osten, Kain zieht weiter nach Osten, und die Menschen, die sich irgendwo entfernen von Gott, da heißt es immer weiter, sie ziehen nach Osten. Das ist ja nicht irgendwie politisch oder geografisch gemeint, aber ist so eine Symbolik in diesen Kapiteln. Und dann ist da, und die ziehen nach Osten, bis sie irgendwann sesshaft werden. Der andere ist sesshaft, bis er sich dann auf den Weg macht, auf den Trek nach Westen. Und es ist ganz lehrreich, glaube ich, diese beiden Gruppen, diese beiden Personengruppen ein bisschen sich anzuschauen und schon auf dieser Suche, von der ich gesprochen habe. Wer ist da erfolgreich? Wenn man nach materiellen Ressourcen geht, wenn man nach Manpower geht, dann ist ziemlich klar, wer auf der Gewinnerseite steht. Aber wir sehen hier in dem Endergebnis, der Erfolg hängt nicht an diesen Dingen. Sondern es ist einmal eine Frage der Haltung, auf welchen Weg mache ich mich? Und es ist eine Frage der Quelle. Wer stillt meinen Durst? Und eine Frage der Haltung, da ist die Frage, setzen wir uns fest oder bleiben wir mobil? Hier sind die Voraussetzungen ausgezeichnet. Da ist eine große Menge unterwegs. Die wird nicht näher beschrieben. Sie sprechen eine Sprache. es gibt keine Hürden in der Kommunikation. Und ich denke, das dürfen wir ganz umfassend verstehen. Nicht nur, dass sie keinen Dolmetscher brauchen, aber da ist diese Ebene der Missverständnisse ist so noch nicht da. Und dann macht noch jemand eine bahnbrechende Erfindung. Kommt darauf, dass man aus Lehm oder aus Ton Ziegel brennen kann. Und so konnten sie auch da bauen, in der Ebene, wo es keine Steinbrüche gab, wo es keinen Fels gab. Sonst musste man die Steine von weit her heranschaffen. Aber sie bauen, brennen Tonziegel und können jetzt auch in dieser Ebene um Euphrat und Tigris im heutigen Irak mächtige Bauwerke errichten. Und sie beschließen, hier lassen wir uns nieder. So, jetzt hat Gott nichts gegen technologischen Fortschritt an sich, er hat nichts gegen Städte, er hat nichts gegen Türme, er hat nichts gegen Tonziegel. Aber Gott hatte nur kurz vorher nach der Sintflut den Auftrag wiederholt, den er schon Adam und Eva gab. Und der Auftrag war, bereitet euch aus. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Nicht versammelt euch an einer Stelle. Es gibt eine Geschichte, die man nachlesen kann von einer babylonischen Gottheit, die den Leuten gesagt hat, bleibt hier, lasst euch nieder, gründet eine Stadt, baut einen Turm. Die Götter der Völker waren in der Zeit des Alten Testaments solche Stammesgötter. Die gesagt, ja, Hauptsache, wir sind hier stark und mächtig. Aber Gott ist ein Gott der ganzen Welt und er sagt, breitet euch aus auf der ganzen Erde. Und sie tun das Gegenteil. Sie sagen, nein, es reicht, wir bleiben hier, wir wollen uns an dieser Stelle sammeln, wir bauen eine Stadt, damit wir nicht in alle Länder zerstreut werden. Also exakt, um das zu verhindern, was Gott aufgetragen hatte. Und dann ist da eine kleine Karawane unterwegs in Gegenrichtung, kommt aus der gleichen Ecke, Ur in Chaldea. Also wenn Babylon ist, glaube ich, 40 Kilometer von Bagdad, vom heutigen Bagdad. Ur ist so in der Region um Basra, das kennt ihr aus den Nachrichten. Und er macht sich auf den Weg, diese Karawane macht sich auf den Weg mit Abraham an der Spitze. Und sie sind unterwegs aus einem Grund, weil Gott gesprochen hat. Und weil Abraham gehört hat. Und weil Abraham auf das, was er von Gott gehört hat, gehandelt hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Sie waren Stadtbewohner, sie waren da wahrscheinlich etabliert. Sie waren keine Nomaden. Und sie tauschen dieses Stadtleben ein gegen ein Nomadendasein. Was dann über Generationen anhalten wird. Und Gott hatte ihm keine sehr klaren Anweisungen gegeben. Er hat ihm keine sehr klare Perspektive gegeben von dem, was kommen würde. Was sagt Gott? Geh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also geh schon mal los und du kriegst dann unterwegs neue Instruktionen, wo die Reise überhaupt hingeht. Du weißt sozusagen noch nicht mal, was du einpacken sollst, weil du nicht weißt, wohin es geht. Und trotzdem ist Abraham aufgebrochen und diese Haltung, die da rausspricht, ist eine Haltung des unbedingten Gehorsams Gott gegenüber. Und dieser Gehorsam folgt aus einem unbegrenzten Vertrauen Gott gegenüber. Ich vertraue Gott und deshalb tue ich dann, was er sagt. Und wir müssen dabei wissen, es heißt dann, eure Väter wohnten in Ur in Chaldea und dienten anderen Göttern. Also die Familie von Abraham, die haben ja, kannten Jahwe noch nicht, die kannten den Gott der Bibel noch nicht. Jahwe fängt gerade an, sich zu offenbaren. Sie hat nur ein ganz schwammiges Bild davon, wer Gott ist. Und doch hört Abraham. Und der Hebräerbrief stellt ihn dann deshalb in die Reihe der, oder sogar an die Spitze der Glaubenshelden. Da heißt es in Hebräer 11, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Er war ja dann dort und Gott hat ihm gesagt, das ist das Land, aber erst deine Kinder, erst deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. du wohnst hier wie auf der Durchreise. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, dessen Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das heißt, hier ist eine Hoffnung, die über das Irdische hinausgeht, die über irgendwelche Ländereien und Weidegründe und Weinberge hinausgeht. Und er geht und er hört und er folgt. Und das ist eigentlich die Fortsetzung von diesem Freiheitsthema aus der vergangenen Woche. Und wir haben es heute schon fortgesetzt. Jesus kam in mein Leben, um mich zu befreien. Und die wirkliche Freiheit finden wir eben nicht in der totalen Autonomie, indem ich mache, was mir passt, wann es mir passt, sondern wahre Freiheit finden wir in der Bindung an Jesus Christus, in der Bindung an Gottes Willen. Und die Gründer von Babylon koppeln sich ab vom Willen Gottes. Und sie wollen autonom sein. Sagen, wir machen jetzt hier unser Ding. Ihr müsst mal darauf achten, in Kapitel 11, wie oft ich, wir, uns hier vorkommt. Sie sprachen zu sich selbst, wir wollen jetzt hier bauen und wir wollen errichten und wir wollen uns einen Namen machen. Sie drehen sich im Kreis um sich selbst. Und am Ende ernten sie genau das, was sie verhindern wollten. Sie haben gebaut, sie haben sich von Gottes Willen abgewandt, um nicht zerstreut zu werden. Und Gottes Gericht ist, dass sie zerstreut werden. Und da straft er sie, da verhindert er, dass sie noch größeren Unsinn anstellen. Und da bringt er seine Pläne weiter zur Erfüllung. Abraham weiß noch nicht so viel von Gott, aber als er ihn ruft, folgt er. Er setzt sich in Bewegung und er bleibt in Bewegung. Und das ist meine erste Frage an dich. Bist du in Bewegung mit Gott? Ich frage nicht, bist du ein unstetes Wesen, was nirgends richtig Fuß fasst? Das gibt's ja auch. Aber bleibst du beweglich, wenn Gott redet? Darf er in dein Leben hineinsprechen? Darf er deine Richtung ändern? So wie bei Abraham. Eines Tages sagt Gott dann zu ihm so, jetzt sind wir da. Schau dich um. Dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Und das hätte auch 4 Wochen früher oder 4 Wochen später sein können, was Abraham anging. Er wusste das nicht. Er sagt, okay, das ist es jetzt also. So, gucke ich mir mal an, wo ich hier bin. Oder da waren später Mose und die Israeliten in der Wüste, die immer so ein Auge hatten auf die Rauchsäule, auf die Feuersäule. Wann geht es weiter? Oder jetzt marschieren wir gerade so schön, sind gerade aufgebrochen und Gott sagt, stopp, hier machen wir wieder Rast. Und sie wussten nicht, ist das jetzt für zwei Nächte, ist das jetzt für 2 Wochen, ist das für 2 Monate, wie lange bleiben wir hier? Stell dir vor, so ein Campingurlaub, wo du nicht weißt, wie lange der dauert, wie lange du wo bleibst, wie viel du aus dem Auto auspacken sollst, aber du hast noch nicht mal ein Auto dabei. Also haben sie alles geschleppt. Das ist anstrengend. Und das ist dann schon klar, warum wir manchmal dazu neigen, uns irgendwo dann festzusetzen und sagen, Gott ist jetzt ja gut und schön, aber irgendwann reicht's auch mal. Aber er möchte, glaube ich, so einen Geist in uns kultivieren, dass wir beweglich bleiben. Ja, bist du so sesshaft geworden, dass dich nichts und niemand mehr aus dem Stuhl bekommt, ist die Frage. Ich musste an jemanden denken, den ich aus dem Studium kenne, der kam und hatte eine ganz klare Vision. Er wollte evangelisieren, er wollte Gemeinde gründen unter einem bestimmten Volk auf einem anderen Kontinent. Und er wusste genau, was er dafür braucht. Er wusste die Missionsgesellschaft und die nächsten Schritte und es war alles klar. Und dann traf ich ihn Jahre später irgendwo in Gießen auf dem Seltersweg und fragte ihn so, ah, bist du noch hier und so. Und dann guckte er so ein bisschen verlegen. Und erzählte dann, ja, in der Vorbereitung hätten sie dann mal, er und seine Frau, wären sie in einer anderen Stadt gewesen in Deutschland, ungefähr 2 Autostunden weg. Und seine Frau hätte das nicht ausgehalten, so weit von den Eltern fort zu sein. Und sie sind dann wieder in ihr Heimatdorf gezogen, er hat sich irgendeinen Job gesucht. Und vielleicht ist das eine Sicherheit, an der du festhältst, und deine Heimatscholle. Wenn ich da nicht mehr die Kirchturmspitze sehe oder was auch immer das ist, dann werde ich unruhig. Die Heimatverbundenheit ist eine tolle Sache. Aber wenn sie mich fesselt, bei dem, da wo Gott mich ruft, dann wird sie mir zum Fluch. Das kann so etwas Geografisches sein. Das kann auch ein Beruf sein oder ein Berufswunsch, dass du sagst, ja Gott, ich will dir gerne dienen, aber nur auf die und die Weise. Und auf keinen Fall so. Vielleicht sind das bestimmte Überzeugungen oder Mentalitäten, die du gelernt hast und denen du dich häuslich eingerichtet hast und aus denen du nicht mehr raus kannst, nicht mehr raus willst. Vielleicht sind es Vorurteile gegenüber anderen Menschen oder Gruppen. Ja, du liest Zeitungen und du weißt, was du von Muslimen halten sollst. Oder du weißt, was du von den Alteingesessenen in deinem Dorf, wo du hingezogen bist, halten sollst. Oder du weißt, was du von, was weiß ich, Soziologiestudenten halten sollst, auch eine bestimmte Klientel sind. Und jetzt sagt Gott, na, diesen Menschen sollst du meine Liebe geben. Ja, man könnte die Liste beliebig fortsetzen, ist euch klar. Zu diesen Menschen sende ich dich. Ich will dir Liebe für sie schenken. Aber bist du denn bereit, das überhaupt anzunehmen? Oder sagst du, Gott, also bitte, ich möchte doch in meinem, Englischen gibt es dieses schöne Wort Comfort Zone, in meiner Kuschelecke bleiben. Da diene ich dir gern. Und dann erzähle ich meinen Kuscheltieren von deiner Liebe und haben wir uns alle lieb und es bleibt alles so, wie es immer war. Oder lässt du dich von Gott herausfordern? Also ich verstehe nicht viel von der christlichen oder auch sonstigen Seefahrt, aber ich weiß, dass ein Schiff, wenn ein Schiff unterwegs ist auf hoher See, kann man es besser steuern, als wenn es im Hafenbecken liegt. Das ist, glaube ich, einsichtig. Und die Frage ist, sind wir denn unterwegs? Ich habe manchmal das Gefühl, manche von uns liegen gut verteut im Hafen. Oder wenn es das denn ist, manche liegen auf dem Trockendock. Und dann beten wir, Herr, ich gehe hin, wo du mich hinschickst. Zeig mir doch den Weg, den ich gehen soll. Aber wir sind so aufgebockt. Und ja, du kannst sogar den Motor anschmeißen, kannst sogar die Schiffsschraube durchdrehen oder Segel hissen. Oder so, wenn die Halle hoch genug ist in der Werft. Aber du wirst dich keinen Zentimeter bewegen. Und da kann Gott, entschuldige, sich den Mund fusselig reden. Aber solange du nicht dich in Bewegung setzt, da wird nichts geschehen. Also, bist du bereit? Bist du in Bewegung? Ja, sind die Leinen los? Gibst du Gas und hinten bist du noch an der Mole festgetaut? Also, das ist das eine, wie bleiben wir in Bewegung? Das ist unsere Haltung. Und das zweite ist die Frage nach der Quelle. Wir sind auf der Suche. Und auch wenn wir Christen sind, sind wir ja am Schauen, wie finde ich jetzt als Christ Erfüllung? Wie kann ich dieses Leben leben, das Jesus mir schenkt? Aber es ist nicht gleichgültig, wo wir suchen und wie wir auf diesem Weg anfangen. Das ist also die zweite Frage, eine Frage der Quelle. Wer stillt meinen Durst? Und da wird es jetzt ganz spannend, wenn wir uns diese beiden, hier die Leute in Babel und da den Abraham anschauen. Es gibt so Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und die Turmbauer, die suchen nach Sicherheit. Ja, gibt jemand, der Sicherheit gerne möchte in seinem Leben? So, noch einige sagen, wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir wissen nicht, was aus uns wird. Also müssen wir hier Mauern bauen. Also müssen wir uns hier niederlassen. Da kann irgendein Gott sagen, was er will. Wir bauen hier eine Stadt. Unsere Stadt. Für uns. Da wissen wir, was wir haben. Und wir haben eben schon gesehen, ich will das nicht wiederholen, wie das Ergebnis aussieht. Sie bringen das über sich, was sie unbedingt vermeiden wollen. Kann das sein, dass das immer wieder so geht? Da, wo wir uns besonders anstrengen, besonders viel Mühe geben. Wo wir unsere Sicherheit uns selber bauen wollen. Das kann ja auf der politischen Ebene sein. Da ist ein Staat, der seine Bürger vor allen möglichen Bedrohungen schützen will. Und am Ende ist von der Freiheit, um die es eigentlich ging, die man schützen wollte, gar nicht mehr so viel übrig. Da ist jemand, der kämpft für seine finanzielle Unabhängigkeit. Über den Begriff müsste man natürlich mal länger nachdenken. Aber für finanzielle Unabhängigkeit. Und dann ist er vielleicht sogar wirtschaftlich erfolgreich dabei. Das gibt's ja. Aber am Ende sitzt er in seinem goldenen Käfig und ist der Sklave seines Geldes, das ihm doch Unabhängigkeit bringen sollte. Ich habe letzte Woche gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schrecklicher Herr. Und das ist, wir sind da ganz schnell dabei, dass die Rollen vertauscht werden. Da ist jemand, der möchte gesundheitsbewusst leben und ist irgendwann nur noch auf der Flucht vor Schadstoffen und Rückständen und Strahlungswerten und Grenzwerten und so und liest dauernd irgendwelche Tabellen und wird immer unfreier und in die Ecke getrieben dabei. Oder, ja, man könnte das fortsetzen. Jemand mauert sich in seinem Lebensstil ein, weil alles drum, alles außen, alles Fremde irgendwie bedrohlich ist. Weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Streben nach Sicherheit, wo du selber dir Grenzen ziehst, über die du selber nicht mehr rüberkommst. Abraham hat überhaupt keine Sicherheiten. Der ist unterwegs im kleinen Familienverband. Also manchmal haben wir so ein Bild, er zieht allein in die Fremde, nur mit seinem Beutel oder so. Ganz so ist es ja nicht. Also seine Frau ist dabei, sein Neffe, einige Sklaven sind dabei, einige Herden sind dabei, so einige, dass es dann später mit Lot ja schon Probleme gibt, weil sie nicht mehr genug Platz, nicht mehr genug Weideland haben. Also er zieht als reicher Mann aus. Aber doch, was da an Sicherheiten bleibt, wie es da weitergeht, weiß er nicht. Und er ist auf Wegen unterwegs, die er noch nie gewandert ist. Und ich musste denken an die Auswanderer in vergangenen Jahrhunderten, die auf irgendwelche Amerika-Dampfer gegangen sind oder Segler, weil sie irgendwie gehört hatten, da wird es gut, da wird es besser sein als hier. Aber was da auf sie zukommt, wussten sie nicht. Und auch heute Flüchtlinge, die sich auf den Weg machen, die in ihrer Heimat vielleicht top ausgebildete Leute waren und dann hier irgendwo im Hotel die Zimmer sauber machen, wenn überhaupt. So macht er sich auf den Weg. Und die einzige Sicherheit, die er hat, ist Gottes Wort. Gott sagt ihm, ich bin bei dir. Gott sagt dir, ich will dich zum großen Volk machen. Also, ich gebe auf dich und auf deine Nachkommen. Acht, sagt er damit ja. Du wirst nicht einfach hinter der nächsten Ecke von Räubern umgebracht. Oder später in Kapitel 15 sagt Gott zu Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich gebe auf dich Acht. Auf mich kannst du dich verlassen. Und wir reden viel von Sicherheiten in dieser Zeit. Und in Zeiten von Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen und Rentenkrisen und wer weiß, was aus dem Gesundheitswesen wird und so weiter. Das Sicherste, was du haben kannst, sind die Zusagen Gottes. Und alle anderen Sicherheiten bröseln. Ich sage nicht, es ist schlecht, krankenversichert zu sein oder so, aber letztlich trägt das nicht durch. Letztlich tragen die Zusagen Gottes Verheißungen für dich. Und es ist wichtig, dass wir die kennen. Manchmal unternehmen Christen auch irgendwelche Wege, die einfach dumm sind, die nicht gedeckt sind durch Gottes Verheißungen. Weil mir kann ja nichts mehr passieren. Nein, weißt du, was Gott dir zusagt? Weißt du, auf welche Wege er dich dann auch ruft, dass du in seinem Segen gehen kannst? Kannst du nicht sagen, ich mache irgendwelche Dummheiten und hinterher beschuldige ich Gott, wenn ich da auf die Nase gefallen bin. Deshalb, sei zu Hause in Gottes Wort, sei zu Hause bei seinen Zusagen. Sei zu Hause bei dem, was er dir für dein Leben sagt. Und auch da, wo Gott zu dir gesprochen hat, in prophetischen Worten, wo er dich direkt angesprochen hat, halt das fest, schreib das auf. Diese Dinge müssen wir, die sind nicht Gottes geschriebenes Wort, aber deshalb müssen wir sie immer prüfen. Aber häufig sehen wir dann Jahre später, das ist das, was Gott mir dazu gesagt hat. Und das ist für mich eine große Ermutigung, sowas zu erleben. Also, bei Gott ist unsere Sicherheit. Und das können wir von Abraham lernen, der alle irdischen Sicherheit hinter sich lässt, um am sichersten Ort der Welt zu sein, nämlich im Zentrum von Gottes Willen. Das Zweite, was hier angestrebt wird, ist Anerkennung. Wir lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Sie wollen ganz groß rauskommen. Wir brennen Ziegel, wir bauen die Stadt, wir bauen den Turm. Wir schaffen das. Yes, we can. Kennt ihr Leute, die ständig davon reden, was sie alles geschafft haben, was sie erreicht haben im Leben, was sie alles können? Das kann unangenehm sein. Ja, und das habe ich übrigens auch selber gebaut. Und das. Ah. Und es ist wie ein Naturgesetz. Grenzenloser Größenwahn. Mit grenzenlosen Größenwahn macht man sich grenzenlos lächerlich. Und das geht hier, dauert hier einen Vers, dann ist es soweit. Sie bauen also einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Und was tut Gott? Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Merkt ihr die Ironie in dieser Geschichte? Da muss man ganz genau gucken, was machen die denn da? Ach, ein Turm, der zum Himmel reicht, ist ja interessant. Hat großartig geklappt, kann man nur sagen. Und das gibt uns schon eine Antwort darauf, warum Gott hier so handelt. Manchmal können wir stutzen, wenn wir manches lesen in der Bibel. Wir denken, fühlt Gott sich bedroht? Hat der Angst vor den Menschen? Denkt, oh, die werden mir jetzt zu mächtig, jetzt muss ich mal aufpassen, sonst kommen die mir hier irgendwie gehen die mir an den Kragen. Jetzt haben sie die Erkenntnis von Gut und Böse, wenn sie jetzt noch ewig leben, dann kriege ich Ärger so. Oder wenn die jetzt kann ich die überhaupt nicht mehr stoppen, wenn ich jetzt nicht einschreite. Wir sehen die Dimension hier sehr deutlich. Gott beugt sich herunter, fährt herab, um mal zu schauen, was die da so bauen. Und es geht nicht darum, dass er sich vor den Menschen schützt. Es geht darum, dass er die Menschen vor sich selber schützt. Dass er sie davor aufhält, dass sie sich noch in größeres Unglück verrennen, dass sie noch größere Dummheiten machen. Und das ist eine Gnade Gottes. Ich habe vorhin gesagt, es ist eine gute Sache, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Es ist eine gute Sache, dass Gott Gericht übt. Es ist eine gute Sache, dass Gott dem Bösen wehrt. Dass er irgendwo mal eine Grenze zieht und sagt, jetzt ist mal gut, jetzt ist Stopp hier. Damit sich die Dinge nicht noch weiter entwickeln. Er bremst sie aus und er sorgt dafür gleichzeitig, dass sein Plan mit der Menschheit sich erfüllt. Sie werden zerstreut unter alle Völker. Das ist das, was er vorhatte. Sie waren angetreten, um sich einen besonderen Namen zu machen. Und einen besonderen Namen bekommen sie. Die Stadt heißt Verwirrung. Das ist der passende Name für diese Menschen, die bauen wollten aus eigener Kraft, ohne Gott, groß rauskommen wollten, nicht ihm die Ehre geben wollten, sondern sich selber. Am Ende bleibt Verwirrung. Ein Name für die Ewigkeit, der heute noch den Menschen geläufig ist. Und Xavier Naidoo singt heute von Babylon. Sie haben sich einen Namen gemacht. Und dann zeigt Gott einen ganz anderen Weg. Und er sagt zu Abraham, folge du mir nach. Und ich will dir einen großen Namen machen. Indem du ein Segen für andere wirst. Ich segne dich. Kümmere du dich um den Ruf, den ich dir gebe. Kümmere du dich um den Weg, auf den ich dich rufe. Kümmere dich nicht um deine Ehre. Kümmere dich nicht darum, wie du dastehst vor den Leuten. Wenn du deinen Namen selbst aufbauen willst, das endet in der Verwirrung. Aber wenn du mir gehorchst, sagt Gott, und wenn du dich an andere verschenkst, Abraham hätte sagen können, ja, Moment mal, andere sollen gesegnet werden. Ich dachte, du willst aus mir eine große Nation. Denn wenn die anderen auch gesegnet werden, dann kommen wir ja nicht mehr so groß raus. Nein, es ist ein Segen, der weiterfließt und den kann man gar nicht stoppen. Wenn du dich an andere verschenkst, dann wirst du ein Großer sein im Reich Gottes. Wer unter euch groß sein will, sagt Jesus. Und er sagt nicht, dass es schlecht ist, wenn wir groß sein wollen. Aber wenn ihr groß sein wollt, dann, wer groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben. Gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist der Weg zur wahrer Größe. Und das ist eine Predigt für sich, deshalb sage ich da nicht viel mehr dazu. Aber hier schenkt Gott diesen großen Namen, der da kommt, wo du dich verschenkst. Wenn eine Mutter Teresa ständig mit ihrer PR-Abteilung telefoniert hätte, ständig den Pressespiegel gelesen hätte, ständig ihren Namen gegoogelt hätte, Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen wäre. Wenn ein Martin Luther King ständig seine Spin-Doctors gehabt hätte, dann was, wie komme ich jetzt bei der Masse an? Oh, ich habe die Beliebtheitswerte bei Weißen in Südstaaten, gehen in den Keller, jetzt muss ich mal ein bisschen an meinen Policies was ändern. Nein, das ist nicht der Weg zur Größe. Das ist der Weg zur Peinlichkeit. Und wenn wir manches in der Politik uns anschauen, dann sehen wir ja, wo das hinführt. Politik bei Demoskopie oder so, ne? Ja, oh, das ist nicht so populär, da müssen wir schnell die Politik ändern. Da wird man nicht, da kommt man nicht weit, da wird man kein Großer. Sondern da, wo du anderen dienst, wo du dich hingibst, da baust du etwas, was dann auch dauerhaften Wert hat. Dass sich dann vielleicht Menschen erinnern, und wenn sich kein Mensch daran erinnert, dann sieht Gott, was du geleistet hast. Und sieht Gott, wie du treu geblieben bist. Im Kleinen oder im Großen. Ich will dir einen Namen machen. Und das Dritte und Letzte, das ist das Bedürfnis nach Bedeutung. Dein menschliches Grundbedürfnis, dass wir etwas schaffen, was uns überdauert. Dass wir nicht einfach hier unsere 70 Jahre oder wie viel es auch immer sein mögen, abreißen und dann ist gut, sondern dass wir irgendwie, dass man sich an uns erinnert. Dass da was Bedeutendes ist, dass wir an einem Projekt beteiligt sind, was größer ist als wir selbst. Und ich sehe diese Sehnsucht als ein Geschenk Gottes und auch als ein Hinweis auf die Existenz Gottes. Es gibt etwas, was größer ist als dieses Leben. Ohne Gott führt diese Sehnsucht dazu, dass wir Monumente bauen. Das können Denkmäler aus Stein sein, das können Weltreiche sein, das können Ideologien sein. Wir sind da einfallsreich. Und wenn es ein Mausoleum ist, wo ich dann aufgebahrt bin, und alle gucken kommen, das nützt mir irgendwie nichts mehr. Weil Leute haben da viel Zeit und Geld investiert, dass Leute gucken können, wie sie da tot liegen. Ja, gut. Aber das ist diese Sehnsucht nach Ewigkeit, die da rausspricht und die dann irgendwo sich einen Kanal sucht. Die Stadt, dieser Turm, von dem hier die Rede ist, das sind solche Monumente. Ja, der Turm wurde nie fertig gebaut, aus bekannten Gründen. Die Stadt Babylon aber war die Metropole des alten Vorderen Orients in riesigen Ausmaßen. Und die Babylonier wurden eine Weltmacht, die ja auch Israel immer wieder auf die Pelle gerückt haben, sie schließlich ins Exil verschleppt haben. Und gleichzeitig wurde für die Gott nachgefolgt sind, Babylon zum Synonym für Gottesfeindlichkeit. Letztlich auch für Menschenfeindlichkeit, für ein korruptes System, für ein tödliches System. Und da singt dann heute noch Xavier Naidoo vom Babylon-System. Und es ist ein Symbol für diese Rebellion gegen Gott. Und schließlich lesen wir dann bei Jesaja, bei Jeremia Gerichtsworte gegen Babylon. Gesagt wird, man wird in euren Schutthaufen nicht mal mehr die Grundsteine finden. Eure Ruinen werden eine Heimat für die Ziegen sein und für die Igel. Und man kann heute die Ruinen ja kaum besichtigen, weil sie immer noch unter Erdhaufen liegen. Da ist einiges ausgegraben worden, aber wenig. Es ist unbewohnt irgendwo 40 Kilometer von Bagdad. Und das ist aus dieser einstmals stolzen Stadt geworden. Die Bedeutung von Abraham liegt nicht in dem, was er sich selber vornimmt. Er hat vieles, glaube ich, gar nicht kapiert, was da passiert. Er dachte, gut, große Familie, schön, Kinder kriegen. Und das soll jetzt noch möglich sein. Und dann versucht er ja auch wieder noch eigentlich so auf babylonische Weise, auf eigene Faust mit der Hagar dann selber da irgendwas zu drehen, wo Gott doch klare Verheißungen gegeben hat. Aber die Bedeutung liegt in Gottes Zusage. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und mit Abraham beginnt die Geschichte von Gottes Volk Israel. Und warum ist Israel auserwählt? Weil es besonders fromm ist, besonders heilig, besonders bedeutend, besonders nett, besonders irgendwie höherwertig. Nein, das wurde manchmal missverstanden, aber die Bibel ist da ganz klar. Gott greift sich irgendeinen Mann aus den Heiden und sagt so, mit dir mache ich jetzt meine Geschichte. Und an dir und an deiner Familie. Und aus der Familie soll ein Volk werden. Daran will ich zeigen, vor aller Welt, wie ich bin. Alle sollen an Israel sehen, wie Gott ist. an Gottes Gerichten an Israel. Sehen Sie seine Heiligkeit und seine Größe. An Gottes Wundern in seiner Bewahrung sehen Sie seine Macht, seine Fürsorge. Und an Israel sieht alle Welt, Gott nennt die Sünde beim Namen, er sucht die Sünde heim. Er erlaubt, dass die Babylonier sein Volk in die Gefangenschaft führen. Nicht, weil die babylonischen Götter stärker sind als er, sondern weil er souveräner Richter ist. Und er vergibt gerne und er stellt wieder her. Und auch da, wo nur noch ein Überrest ist, erschafft er neues Leben. Und schließlich kommt aus diesem Volk sein Sohn, der Messias. Gott selbst tritt auf den Plan als Erlöser der nicht nur dieses Volkes, sondern der ganzen Menschheit. Und Gottes Weg mit Israel war eine Vorbereitung für das, was er heute mit allen Völkern tut. Und deshalb ist es so katastrophal, wenn dann auch Kirchenvertreter sagen, nein, Israel braucht ja nicht die Botschaft von Jesus Christus. Die ersten Apostel haben sich darüber gestritten, ob die Heiden die Botschaft von Jesus Christus hören sollen. Jesus ist gekommen als der Erlöser für alle Menschen. Und er ist der, der sich hingibt. Für alle. Für die, die ihn segnen, für die, die ihm fluchen. Da betet er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schließlich werden wir so Erben von Abraham. Und Paulus sagt in Galater 3, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesus, und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Dieser Segen kommt in die ganze Menschheit, kommt zu uns, und wir haben Anteil daran, und wir haben Anteil am Heiligen Geist. Und dieser Geist ist seit Pfingsten da, als Gott ein neues Sprachenwunder gab. Und da schließt sich der Kreis. Erlaubt mir das noch zu sagen. Wieder sind da Menschen in einer Sprache versammelt und plötzlich sprechen sie alle verschiedene Sprachen. Aber das Ziel ist nicht Verwirrung. Auch wenn manche Zaungäste etwas verwirrt waren und dachten, die sind betrunken. Das Ziel war Verständigung. Das Ziel war, dass Gott diese Entfremdung von Babel wieder aufhebt und jetzt eine neue Einheit schafft. Und die Völker, die zerteilt wurden, zusammenführt zu einem neuen Volk, was Jesus Christus dient. Ein Volk aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen und Nationen. Und dieses Volk sammelt Gott heute. Und der Heilige Geist überwindet diese Sprachbarriere jetzt. Und seitdem baut Jesus Christus seine Gemeinde in allen Völkern. Und wir haben auch diese Sehnsucht in uns, dass wir beteiligt sind an etwas, was größer ist als wir selbst. Und wir müssen keine Türme bauen, wir müssen keine, ist ja wieder ein neues Wettrüsten im Wolkenkratzerbau, in den Emiraten und anderswo werden riesige Türme gebaut, die eigentlich, einer, der soll 1000 Meter hoch sein in Dubai, der heißt einfach der Turm. Der Turm. Der Turm, nach dem es keinen anderen Turm mehr geben kann. Und wir müssen nicht so einen Quatsch machen. Wir müssen nicht da Geld verpulvern für Statussymbole. Gott, wir müssen auch nicht unsere Privatdenkmäler errichten oder unsere kirchlichen Monumente. Ansgar-Kirche rules the world oder was auch immer das ist. Wir werden Segensträger durch Abraham, wenn wir diese Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Wenn wir diese Liebe, die wir empfangen haben, weitergeben. Wenn wir uns rufen lassen. Wenn wir auf dem Weg sind, wenn wir mobil sind. Mobil ist zunächst mal eine Geisteshaltung, ja, ihr versteht das. Es gibt Leute, die sind mit 17 sowas von festgefahren. Und es gibt andere, die sind 80. Und die waren vielleicht immer in ihrem Dorf. Aber die sind geistlich beweglich. Und lass uns da beweglich bleiben. Und wenn er uns dann ruft, wirklich auf einen anderen Kontinent, dann lass uns gehen. Und er wird versorgen, er wird auch für die Familie sorgen und so weiter. Wir können diesen Segen vom Kreuz zu den Menschen bringen. Den wir uns rufen lassen, uns auf den Weg machen. Und das ist der Weg, der viele segnet. Das ist der Weg, der zum Leben führt. Amen.